Die Kinder dürfen in die Kinderlehrstunde. Was mir an diesem Lied 312 sehr gefällt, ist die Art, wie... Kommt hier was an? Was mir sehr gefällt, ist die Art und Wortwahl, die der Dichter nimmt, um die Beziehung zwischen dem Christen, dem Gläubigen und unserem Herrn zu beschreiben. Keiner und keine mehr, der euch das Heil gewährt. Sucht ihn allstund von Herzegrund, sucht ihn allein, denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehrt. Lass uns mit unserem Herzen wirklich uns auf den Herrn ausrichten. Auch ich möchte das tun. Ich möchte heute weiter mit der Predigtreihe fortfahren, bei der ich für gewöhnlich die einzelnen Jünger betrachtet hatte. Das ist schon angeschaltet. Heute habe ich eine Stelle, besser gesagt einige Aspekte aus diesem Gebet, das von unserem Herrn gewählt. Warum habe ich das gemacht? Im Prinzip bin ich nicht fertig geworden mit allen Jüngern. Es bleiben einige Jünger, zu denen ich aber ehrlich gesagt nichts finden kann, wo ich sagen kann, okay, das ist wirklich eine Lehre Jesu, die direkt an sie gerichtet wurde. Wer weiß von uns, was Simon der Zelot lernen musste. Wir können darüber spekulieren, aber das wissen wir nicht. Wer weiß von Judas Thaddäus? Und deshalb habe ich eine tiefgehendere Frage heute für mich gestellt. Und ich hoffe, dass wir sie anhand des Textes auch beantworten können. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum? Ich meine, mir war von vornherein klar, dass, und ich denke, das entspricht unserem Glauben, dass wir nicht Männer verehren wollen. Ich weiß, in der Schrift heißt es, dass wir unsere Vorfahren, die dem Herrn geglaubt haben, als Vorbilder nehmen sollen. Und eher das war meine Motivation. Aber wir wollten niemals die Jünger verehren. Aber trotzdem ist die Frage berechtigt. Warum hat Jesus gerade diese Männer ausgewählt, die überhaupt nicht bekannt sind? Welchen Zweck verfolgte Jesus eigentlich bei der Wahl der Jünger? Also die Frage ist jetzt hier nicht mehr auf den Jünger selbst gestellt. Und was wir gesungen haben, zum Beispiel war die Perspektive auch des Jüngers. Das Herz des Jüngers, der merkt, dass der Herr, es gibt keinen anderen Weg als den Herrn. Sucht, wer da will, einen anderen Weg, aber es gibt keinen. Heute möchte ich die Frage aus einer anderen Perspektive betrachten. Und ich denke, sie wird uns sehr bereichern. Warum wählt Jesus seine Jünger? Welchen Zweck verfolgt er mit der Wahl? Was ist seine Aufgabe? Warum tut das Jesus? Und sicher gibt es unterschiedlichste Aspekte und ich kann unmöglich auf alle eingehen. Sicher fallen auch euch viele ein. Zum Beispiel das Offensichtliche, die Verbreitung der Botschaft des Evangeliums. Die wurden als Jünger, als Apostel eingesetzt. Sie sollten die Boten sein. Aber auch einfache Aspekte wie, dass sie in dieser Jüngerschaft, es ist ihre Rolle, die sollten Jünger sein, sollten lernen, sollten das Wort Gottes lernen. Wir sehen heute auch in Johannes 17, spricht Jesus oft darüber, dass er das Wort ihnen gegeben hat. Sie sollten lernen, sie sollten es verstehen, sie sollten Gott erkennen. Sie sollten Zeugen des Kommens und der Taten des Herrn sein, auch seiner Auferstehung. Das ist ihre Rolle als Apostel. Sie sind die Zeugen, sie sind Botschafter. Es gibt noch viele, zum Beispiel, warum sind es genau 12? Warum wählte Jesus die 12? Warum sind sie benannt? Symbolhaft für die 12 Stämme. Ein Zeichen dafür, dass Gott Interesse hat an seinem Volk. Sie ist ein symbolhafter Stellvertreter für sein Volk. Vielleicht steht auch ihre persönliche Wahl, die Wahl des schlichten Mannes aus dem Volk des Fischers, stellvertretend für die, die Gott erwählt. Wer unter uns hat besonderen Stand? Fragt Paulus an einer anderen Stelle. Wer unter euch? Gott erbarmt sich. So wie auch über die Apostel oder über die Jünger, die schlicht sind. Die ja, von denen kaum berichtet wird teilweise in der Schrift. Dann, Jesus wählte sie, damit die Gemeinde gegründet wird. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich versuche etwas lauter zu sein. Ich möchte aber diese Punkte, also nicht exzessiv jeden Punkt behandeln. Ich denke, das schaffe ich auch gar nicht, das habe ich auch gar nicht die Bildung und auch die Einsicht nicht. Aber als ich diese Stelle gelesen hatte, kam mir etwas Neues auf, in diesem Johannes 17. Ich möchte zusammen, also in drei Punkte diese Predigt gliedern. Und zwar, das wird jetzt hier an der Stelle nicht ganz deutlich, aber wir werden sehen, wie ich zu dieser Aussage komme. Jesus, also was bezweckt Jesus mit der Wahl der Jünger? Erstens, Jesus will ihr Herr und Meister sein. Letztlich auch dein Herr und Meister, wenn du sein Jünger bist. Zweitens, Jesus will seine Herrlichkeit mit dir teilen. Und drittens, Jesus will, dass du Gottes Liebe zu dir erkennst. Wir lesen in Johannes 17, Vers 4 zum Beispiel. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Dass ich es tun soll. Oder tun sollte. Oder Vers 6, wir springen an Vers. Da heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. In diesen Versen wird deutlich, dass wenn Jesus sein Gebet sich an seinen Vater richtet und es ist so eine Art, als ob er Revue passiert, was war seine Aufgabe, die ihm sein Vater gegeben hat. Und jetzt ist sie fast zu Ende und er reflektiert darüber und er macht so eine Art, es ist eine Art ein Höhepunkt, bei dem er sich an seinen Vater wendet und hier beschreibt er eben, er hat eine ganz klare Vorstellung davon, was sein Vater von ihm wollte, was seine Aufgabe war. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast. Oder Vers 8 zum Beispiel. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also da war etwas, was Gott ihm gab, Gott der Vater. Diese Worte musste er weitergeben. Er hat eine klare Vorstellung von dem. Also es wird deutlich, dass diese Aufgabe sehr klar war. Einerseits scheint Jesus hier eine Art Bote zu sein, wenn man nur diese Verse betrachten würde. Also da war eine Botschaft vom Vater und die sollte er in welcher Form auch immer, also wir können annehmen, dass sowohl durch seine Predigt, durch seine Worte, als auch in der Tat selbst, die er vollbracht hat, wir erinnern uns an Johannes 3,16, ja, damit die Welt erkennt, dass jeder, der glaubt, auf diese Grundlage gerettet wird. Ja, die Tat Jesu war auch eine Art Botschaft. Doch gleichzeitig sehen wir in diesen Versen noch mehr, als dass Jesus eine Art Bote ist. Er wird uns hier vorgestellt als eine Art stellvertretend, also einer, der eine stellvertretende Verantwortung für die Jünger bekommt. Dein waren sie. Thank you. dein waren sie, heißt es da, und mir hast du sie gegeben. Vers 6, ne? Habt ihr gelesen? Oder in Vers 12 lesen wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren. Also er spricht hier noch von einer anderen Aufgabe als nur, dass er ein Bote, eine Nachricht hat von dem Vater. Sondern in der Zeit, wo er da war, scheint es so, dass er hatte eine Verantwortung über diese Menschen, die ihm anvertraut wurden. Und er sagt, ich habe keinen verloren. Wir kennen auch dieses Bild des Hirten, der kein Schaf verloren hat. Und alle Schafe kommen zu ihm, die zu ihm gehören. Auch hier spüren wir dieses Bild, das der Herr sagt. Das ist eine Aufgabe des Herrn und ich werde gleich nochmal auf diesen Johannes 17 hier zurückkommen. Aber wir sehen in der Schrift, dass das eine Aufgabe des Herrn war, dass er Herr und Meister war über den Jünger. Das war nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen, sondern da war ein Meister und die anderen waren Jünger. Er war der Herr und der Meister. Und das sehen wir schon ganz zu Anfang seines Dienstes. Er tritt auf wie einer, der eine Botschaft von Gott hat. Lass uns Lukas 5 aufschlagen. Die Menschen drängen sich um Jesus herum. Die wollen hören, weil offensichtlich seine Botschaft besonders ist. Eine zweite Sache, er wird Meister genannt, immer wieder. Lass uns beispielhaft diesen Text lesen, Lukas 5, die ersten 11 Verse. Das ist die Berufung der ersten vier Jünger, oder hauptsächlich sehe ich hier Petrus. Schaut, wie es hier beginnt. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören. Ja? Also der Evangelist beschreibt hier eine Tatsache, also das, was Jesus verkündigt hatte, war das Wort, war die Botschaft des Vaters, das Wort Gottes. Dass er an den See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte. Simon, später Petrus genannt. Und bat ihn, ein wenig vom Land herauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, also dieser Mann, der ihn hinausgefahren hatte. Nun richtete sich Jesus zu ihm. Sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und da sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen und sie winkten ihren Gefährten, in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr. Und dann wird gesagt, denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Soweit. Ich möchte hier besonders zwei Aussagen hier eingehen. Wir haben schon mal das gesehen, betrachtet auch, gerade als wir auch diese Berufung des Petrus uns angeschaut hatten. Auch wenn Meister und Herr manchmal auch als Synonym verwendet werden können. Ne? Also ein Meister, einer, der vielleicht Bedienstete unter sich hat und Herr meint etwas Ähnliches. Sagt Petrus dieses erste Mal Meister mit einem offensichtlichen Vorbehalt. Er sagt, Ich weiß es eigentlich, da sollte nichts mehr kommen. Wir haben die ganze Nacht gefangen. Aber du bist Herr, ich erkenne deine Autorität an. Du bist Meister, ich erkenne deine Autorität an und ich tue, was du willst. Ja? Aber da ist noch nicht so dieses Erschrecken, noch nicht diese ehrfürchtige Haltung vor Jesus. Da ist ein Petrus, der sagt, ja, Meister, du bist wirklich ein Meister, du hast wirklich wahre Worte zu sagen. Da ist etwas, was du von Gott sagst. Und ich möchte dich respektieren, dich ehren. Du wirst schon recht haben. Das ist in seinem Intellekt angekommen und im Herzen hat er schon erkannt, ja, das ist wohl wahr. Doch als Petrus hier am Ende Herr sagt, dann wird für uns, das, also hier im Kontext wird es deutlich, dass es hier um mehr geht. Er sagt zum Herrn, dass er, okay, das ist einfach nochmal vor, geh von mir hinaus, ja. Also, da ist etwas in Petrus, das so eine Art Distanz von Jesus, Distanzierung von Jesus, so eine Art Ausruf. Komm mir nicht näher, das tut mir weh. Und das ist die Begegnung mit dem Herrn, die auch deutlich macht, wie das Wesen von Jesus war, wie auch das Wesen seiner Aufgabe für die Jünger war. Als Jesus sprach, als Jesus das zum Beispiel dem Petrus auch befahlen, als Petrus Jesus erkannte, wurde Petrus deutlich, dass es nicht nur einfach ein Meister war, dem man Ehre zollt, sondern das war einer, der Anspruch gestellt hat auf sein persönliches Leben. Der weitreichende Konsequenzen von ihm fordert, also er sagt auch, denn ich bin ein Sünder. Das heißt, da ist jemand, der Anspruch Gottes fordert nach Heiligkeit. Jesus hatte und er hat bis heute nicht nur eine intellektuelle und eine Art intellektuelle wahre Botschaft, sondern seine Botschaft ist über Gottes Heiligkeit und die Notwendigkeit der Buße. Diese Berufung dieser ersten Jünger, für uns erscheint es vielleicht ein bisschen sonderbar, aber eigentlich war die Praxis der Jüngerschaft damals etwas sehr, sehr Typisches. So dass viele gelehrte Rabbis Jünger aufnahmen, um ihnen die Lehren und ihre Überzeugungen mitzugeben, um diese Überzeugungen zu verbreiten, um die geistlichen Traditionen weiter zu kommunizieren. Wir sehen, dass das eine Praxis war im Judentum, auch im ganzen Nahen Osten. Wir sehen zum Beispiel, dass Johannes der Täufer Jünger hatte. Aber auch, wenn wir in der Schule über die griechischen Philosophen lernen, auch die hatten Jünger. Die hießen tatsächlich so, die waren Jünger. Das Aristoteles und was auch immer. Ne? Diese Art der Jüngerschaft war, würde ich sagen, meistens etwas tiefgreifender als wie unsere Jüngerschaft zum Beispiel in der Schule ist oder in der Ausbildung. Natürlich ist es sehr formend, diese Ausbildung in der Schule, auch wenn man zum Beispiel eine Ausbildung anfängt, das kann unser Leben so ziemlich stark formen. Ja? Ausbildung im Militär, Ausbildung, die vielleicht, wenn man aus der Schule kommt, das verändert irgendwie einen. Man muss plötzlich konstant sein. Da wird plötzlich Verlässlichkeit gefordert. Aber diese Jüngerschaft, die wir hier kennenlernen, ist meistens tiefgehender. Sie beruht auf einer respektvollen Unterordnung, einem bereitwilligen Dienst und der Aneignung dieser Lehren des Meisters. Doch noch weiter geht es, wenn wir diese Beziehung zwischen jetzt hier Petrus und Jesus anschauen. Hier Andreas, der dabei war. Jakobus, Johannes, diese Männer, die berufen wurden. Das, was Jesus hier fordert, ging viel tiefer. Es war lebensbestimmend. Petrus ging auf die Knie und sagte: Meister und Herr. Es geht nicht nur darum, wie im Studium vielleicht man einem Professor Respekt zollt, weil er gewisse Gesetze erklären kann, physikalisch, mathematisch, sondern es geht um die ganze Seele, um das ganze Herz. Und den Anspruch der Zeit, den hier Jesus auch von diesen Jüngern fordert. Eine zweite Stelle möchte ich mit euch anschauen, Johannes 13. Jesus' Selbstverständnis war davon geprägt, dass er der Meister war. Wir könnten viele Stellen aussuchen, zum Beispiel auch, wo Jesus die Jünger wirklich so eine Art, er bildete sie nicht nur aus, er setzte sie ein zum Dienst. Ja, sie sollten sorgen für die Menschen, das Brot austeilen, sie sollten evangelisieren gehen. Und hier sehen wir noch eine Stelle, Johannes 13, Vers 13, da heißt es: Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, sagt Jesus. Das ist sein Selbstverständnis. Denn ich bin es, sagt er. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euer Füße gewaschen habe, das ist etwas in einem sehr interessanten Kontext, dass der Herr das sagt, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Auch hier wieder dieses Selbstverständnis des Meisters, der als eine Art Vorbild das Denken der Jünger formt. Er sagt hier, ich bin euer Meister und ich bin das Vorbild, woran ihr euch halten sollt. Und diesen Aspekt des Meisters, dann sehen wir das ganze Evangelium eigentlich hindurch. Zum Beispiel Matthäus 28, nach der Auferstehung. Die Jünger versammeln sich um ihn und er sagt ihnen: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So können wir noch viele weitere Stellen finden, wo wirklich Jesus ganz klar ein Herr, ein Meister war, in der Rolle, also in seinem Selbstverständnis und auch gegenüber seinen Jüngern. Und er fordert das auch ein, wie ihr seht. Er tut recht daran, ich bin ein Meister, ich bin ein Herr. Ich möchte nun mit euch zurück zu Johannes Evangelium 17 kehren. Denn ich glaube, dass wir hier etwas Besonderes lernen. Wenn Jesus, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns, zum einen zu verstehen, also wir können nicht wirklich verstehen, was Jesus hier sagt in Johannes 17, solange wir nicht verstehen, was für eine Art der Beziehung ein Jünger zu seinem Herrn hat. Es ist wirklich wichtig für uns als Gläubige zu verstehen, und das ist schwer für uns gleichzeitig zu verstehen, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn nicht symmetrisch ist. Ne? In unserer Kultur lernen wir, alle sind gleich. Wir sind frei, wir können machen, was wir wollen. Wir sind selbst souverän, wir können entscheiden über unsere Zeit, wir sind die Herren. Und es fällt uns sehr, es fällt, wenn wir über das Wort denken, fallen uns Verse ein, wo eben genau das gesagt wird. Zum Beispiel, in Christus sind wir alle gleich. Oder dass Jesus uns seine Freunde nennt. Aber wenn wir solche Stellen lesen, dann fällt es uns wirklich sehr schwer zu verstehen, dass, was damit gemeint ist, dass Jesus Herr ist. Ich bin überzeugt, dass wir es als allererstes aber lernen müssten. Der Anspruch Gottes oder der Anspruch grundsätzlich vielleicht der Anspruch Gottes auf seine Schöpfung, auf uns, besteht nicht nur darin, dass wir seine Schöpfung sind und seine Schöpfung nutzen, sondern sein Anspruch geht weiter. Er hat Anspruch, weil wir auch in seiner Schuld stehen, weil wir uns an ihm Unrecht getan haben. Und dieser Anspruch wird auch an Jesus vererbt in gewisser Weise. Und In unserer Kultur wird sich häufig darüber aufgeregt, dass diese Beziehung, darüber haben wir auch letzte Woche, glaube ich, kurz nachgedacht, dass diese Beziehung eines Sklaven zu einem Herrn zum Beispiel, ne, dass sie so eine Art, wie soll ich das beschreiben, moralisch absolut verwerflich und falsch ist. So wird das gesehen. Es wird nicht gefragt, ob der Herr ihn gut behandelt, ob das, was in seiner Möglichkeit ist, richtig und gerecht gemacht wird, sondern da wird einfach gestellt, das ist das Modell, das ist falsch. Doch wir sehen, dass wir als Menschen oder als Gläubige für den Herrn eigentlich Sklaven sein sollten. Ja? Und das ist keine falsche Haltung, sondern wir sind mit allem schuldig gegenüber unserem Herrn. Unsere Beziehung sollte eher so beschrieben werden, wir sind die Schuldner oder Sklaven oder Diener und er ist der Meister. Und jetzt Johannes 17. Das ist eigentlich sehr verblüffend, weil in dieser Stelle stellt sich Jesus nicht wirklich vor als der Meister. Und wenn wir, ich glaube, wenn wir Evangelien lesen und all das sehen, was er tat, welche Wunder er tat, wie wunderbar er ist, dann wird diese Stelle sehr faszinierend, weil hier wirkt er wie ein Diener. Er sagt selber, also es wird klar, dass er eine Aufgabe, die ihm sein Vater anvertraut hat, treu erfüllt hat. Das, was du mir geboten hast, das habe ich getan und ich habe sie alle bewahrt. Und alle, die du mir gegeben hast, auf die habe ich Acht gehabt. Er war ein treuer Verwalter über seine Jünger. So wird er uns an dieser Stelle vorgestellt. Und so ist unser Herr. Und diese ganze Stelle, die ist insofern sehr verblüffend, weil das ist so eine Art ein Domino, oder vielleicht Gott, der Vater zu Jesus und Jesus zu uns, so dass wir die Fülle Gottes erkennen und haben. Das wird so eine Art eine Kette uns gezeichnet, die Liebe des Vaters zu Jesus, Jesu Liebe zu uns haben wir auch die Liebe des Vaters. Jesus stellt sich hier als ein Diener vor, doch wir verstehen und wissen, dass er diese stellvertretende Aufgabe des Vaters, also die er vom Vater bekommen hat, als Meister und Herr gut erfüllt hat. Ich möchte passend dazu aus Philipper 2, zwei Verse zitieren, 19, 11. Darum hat Gott ihn auch über alle Massen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also wir sehen in Johannes 17, in diesem Gebet, das er zu seinem Vater spricht, dass er sich als ein einfacher Diener sieht, der das tut, was sein Vater von ihm möchte. Gleichzeitig sehen wir in der Schrift, dass der Herr Vater ihn erhöht, ihn über allen setzt und dass sich jedes Knie über ihn beugen soll. Und ich denke, das kennzeichnet unseren Herrn. Und wir sollten, nur weil wir das sehen, dass er wie sich wie ein Diener vorstellt, nicht meinen, dass er der Ehre nicht wert wäre, dass er nicht angebetet werden sollte. Also, das war der erste Punkt. Jesus hat sich um seine Jünger gekümmert. Er kümmert sich um dich, weil er dein Herr und Meister sein will. Das, was der Vater ihm gibt, darauf möchte er Acht haben. Er ist treu damit. Das war das Erste, okay? Der zweite Punkt. Jesus will seine Herrlichkeit mit dir teilen. Also nach der Frage, warum Jesus die Jünger beruft, schaut mal in Vers 24, Johannes 17, Vers 24. In diesem Gebet, das er zum Vater spricht, teilt er einen Wunsch mit seinem Vater. Er sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Wo ich bin, da, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Betrachten wir all die Probleme in dieser Welt, Streit. Ich denke zum Beispiel an, wie viele Familien gebrochen sind, an Erbschaftsstreiten, an Gier. Häufig könnte man seinen nächsten Geschwistern nicht, man gönnt ihnen nichts und man ähnelt in gewisser Weise diesem älteren Sohn in dem Gleichnis der verlorenen Söhne. Der eine aber, der zurückkehrt. Und dieser Ältere, der freut sich nicht. Ich bin auch der Meinung, dass viele Konflikte in unserem Leben oder auch zum Beispiel, dass diese großen Konflikte darauf übertragen werden könnten. Da gibt es so viele Interessen. Die Stärke, die Verteidigung. Russland hat zum Beispiel, gönnt Ukraine keine Souveränität und keinen Anspruch auf Krim. Nein, das dürfen sie nicht haben. Das darf auch die EU nicht haben. Und die Amerikaner nicht. Die Hamas in Palästina würde lieber sterben als den Juden, ihren Nachbarn, Anspruch auf ihr Leben zu geben oder das Land zu gönnen. Nein, lieber würden sie sterben. Das gehört uns. Da ist so viel Streit. Doch unser Herr ist hier anders. In Johannes 14 lesen wir zum Beispiel, da sagte er zu seinen Jüngern, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich nicht hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder. Entschuldigung, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Unser Jesus, unser Herr ist anders. Er ist bereit, diesen Dienst, diese Aufgabe, diesen Weg des Sterbens, diesen Weg des Opfers zu gehen, um dann das, was eigentlich sein ist, mit seinen Brüdern zu teilen. Mit den Menschen, die eigentlich einen Anspruch auf ein Erbe verloren haben. Jesus hätte sagen können, hier im Gebet, die haben jetzt dein Wort gehalten, die haben mir geglaubt. Aber das, was mein ist, das soll meins bleiben. Aber sie haben ihren Anspruch verwirkt. Sie haben alles verloren. Sie haben alles weggegeben, was du, Vater Gott, ihnen gegeben hast. Doch unser Herr hat hier ein anderes Wesen. Sein Wunsch ist, seine Sehnsucht ist, und das bittet er den Vater, dass was er hat, was er Gutes beim Vater hat, seine Liebe, dass auch seine Jünger, seine Brüder das sehen, das mit ihnen zu teilen. Wir lesen weiter in Johannes 15 zum Beispiel, ab Vers 14. Da sagt er, das ist eine Stelle, die wir durchaus wahrscheinlich in unseren Gemeinden kennen, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das zweite häufig wird so in unverständigen Klammern gesetzt. Wie kann man ein Freund sein, nur wenn man, also es ist eine Bedingung zur Freundschaft. Aber es liegt einfach an unserem Missverständnis darüber, welche Beziehung wir zu Gott eigentlich haben. Natürlich ist dein Herr, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Das wäre die rechtmäßige Beziehung. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Das spricht auch sehr stark was er in Johannes betet, in Kapitel 17 betet, diesem Auftrag, der Botschaft seines Vaters. Das hat er den Jüngern weitergegeben. Und er hat alles denen gesagt. Und deswegen sagt er, weil ihr alles wisst, möchte ich euch Freunde nennen. Du Sklave, du Jünger, du bist ein Sklave. Du sollst den wahren Herrn erkennen, frei werden. Doch es geht weiter. Du sollst auch sein Freund genannt werden, obwohl du nichts auf den Tisch bringst. Einfach, weil unser Herr gut ist. Deswegen will er, dass du Anteil daran hast, was er hat. Die Frage muss sich aufdrängen, warum eigentlich? Warum? Wenn Jesus das im Gebet reflektiert über seine Jünger, über die Berufung der Jünger, über seinen Auftrag, warum ist es sein sehnlichster Wunsch, das zu teilen? Und dieses ganze Kapitel ist davon geprägt eigentlich, von der Antwort. Die Erklärung dafür ist die Liebe Gottes. Das ist der dritte Punkt. Jesus will, dass du die Liebe Gottes erkennst. Vers 26, da heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist eine andere Übersetzung. Aber interessant und verblüffend ist es eigentlich, also hier wird die Liebe eigentlich nicht das eine Art, also das ist das, was Jesus, ich habe das getan, damit ja, die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei. Der Antrieb, der Grund, die Motivation für Jesus scheint hier von diesem Gedanken geprägt zu sein. Jesus sieht sich von seinem Vater geliebt. Und wir wissen, dass keiner, so sagt Jesus, also was meint Jesus damit zum Beispiel? Keiner hat Gott je gesehen, außer den Gottvater als der Sohn. Also keiner hat mit ihm Gemeinschaft gehabt als er. Und hier sagt er, ihr wisst etwas nicht, was ich weiß. Ihr wisst nicht, dass Gott Liebe ist. Ihr versteht das nicht, ihr erkennt das nicht. Und sein Antrieb ist das, so eine Art, ich versuche das vielleicht ein bisschen plumps zu sagen, aber ich denke, das ist nicht falsch, das so zu sagen. Indem ihr erkennt, also so reflektiert er Jesus eigentlich im Gebet. Und sein Antrieb ist es, weil ich so von Gott, dem Vater, geliebt werde, muss ich diese Botschaft den Jüngern geben, damit auch sie Gott erkennen. Was ist sein Antrieb? Dass auch wir seine Liebe erkennen. Es fällt uns schwer, das zu begreifen, das zu fassen. Häufig ist es so, wir fühlen uns abgelehnt von Gott. Wir reichen nicht für Gott. Wir sehen dies und jenes Hindernis. Und wir sehen, dass wir nicht von Bedeutung sind, wie vielleicht die Jünger, die nicht erwähnt sind, ausführlich in der Bibel. Wir sehen vielleicht, da ist ein Petrus, ein Johannes. Und menschlich gesehen taugen die viel. Aber vor Gott sind sie doch Sklaven. Und wir erkennen aber nicht, worauf es wirklich ankommt. Und schaut, für Jesus ist das, worauf es ankommt, die Liebe, die vor der Grundlegung der Welt sein Vater für ihn hatte und hat. Ich meine, dieser Gedanke hier ist immer wieder, in Johannes auch wiederkehrend, indem wir den Herrn Jesus erkennen, kennen wir auch den Vater. Ne? Das ist das, was auch der Herr immer wieder gesagt hat. Wir verstehen, was der Wille des Vaters ist. Ja. Wir verstehen, in diesem vollkommenen Gehorsam des Sohns gegenüber seinem Vater, verstehen wir auch, was der Herr für uns vorhat. Für die, die er beruft, für die, die er zu sich ruft und den Herrn Jesus zu erkennen gibt. denen er das Wort verkündet. Wenn wir heute Johannes 17 lesen und es da heißt, dass der Herr sich über uns Gedanken macht, dass er mit uns zusammen sein möchte. All das, das ist Gnade. Und das dient dazu, dass wir die Liebe des Vaters erkennen. Jesus möchte hier Folgendes zum Ausdruck bringen. Vater, das Wertvollste, was ich habe, ist die Gemeinschaft mit dir und die Liebe von Anfang an zu mir, deine Liebe zu mir. Es gibt nichts Wertvolleres. Und das erfüllt mich so sehr, dass ich es mit meinen Brüdern, die du mir gegeben hast, also auch das ist hier ein wiederkehrendes Motiv. Jesus sieht das, Johannes der Evangelist beschreibt das so, da ist eine wirkende Kraft Gottes, die scheinbar die Menschen zu Jesus führt, würde ich sagen, eine Erwählung. Da ist etwas, was Jesus sieht, sie von Gott gegeben und er nimmt sie als Brüder an, sie glauben, sie vertrauen und sie glauben Gott, sie glauben dem Wort. Und da sagt er, die du mir gegeben hast, mit denen möchte ich das teilen. Auch sie sollen das Beste und das Wertvollste, was es gibt, bekommen und davon erfüllt werden. Deine Liebe. Paulus sagt in Epheser 3, ich meine, wir hätten es auch diesen Mittwoch gehabt, ich entschuldige schon nur, wenn ich das ein bisschen vertausche, diesen oder vorletzten. Diese Stelle lese ich Epheser 3 ab Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die erkenntnisübergreifende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das muss diesen Mittwoch gewesen sein, dass wir die Zunahme, also dass die Erkenntnis auch wachsend ist. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass der Blinde zuerst teilweise gesehen und dann aber klar sah. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Jünger auch den Herrn mehr und mehr erkannt hatten. Und hier schreibt Paulus, er beschreibt diese erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, die Liebe, die Paulus hier beschreibt und erkennt, ist das, was scheinbar die Gemeinde antreiben soll. Dafür betet Paulus hier. Er gebe aus seinem Reichtum. Liebe, Liebe, Liebe. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich möchte festhalten, die Wahl der Jünger liegt nicht in ihrer Qualität. Dass Gott dich erwählt hat, liegt nicht in deiner Qualität, nicht darin, dass du jetzt ein heiliges Leben geführt hast. Es liegt auch nicht in ihren Fertigkeiten oder in ihrer Bekanntheit, sondern in der Größe und Liebe unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich nutzt Gott deinen Gehorsam. Er freut sich und es bringt Frucht. Er nutzt auch deine Gaben, wenn du sie ihm mit Freude und aus Liebe bringst. Doch das Geheimnis deiner Erwählung liegt darin, dass Gott dich schlicht liebt. Dass er sich deine angenommen hat. Also, Jesus ist der Herr. Und er möchte auch dein Herr sein. Er ist dir nicht gleich. So solltest du ihn auch nicht behandeln. Du solltest ihn ehren. Dich vor ihm beugen, knien. Doch er möchte auch dich segnen. Er möchte das, was er hat, gerne mit dir teilen. Und er möchte, dass du die Liebe des Vaters erkennst. Durch sein Wort, durch die Botschaft des Evangeliums, durch das Opfer, das der Herr Jesus für uns selbst brachte, für die Schuld, für den Schaden, den wir nicht wieder gut machen können. Ich hoffe, ihr verzeiht mich, dass ich Johannes 17 ist so reich an Gedanken. Ich habe Johannes 17 nicht jetzt per se ausgelegt, sondern diese Aspekte, die sich beziehen auf die Jünger. Also ist keine typische Wortauslegung. Aber ich denke, dass diese Aspekte, die benannt sind, Gottes, also Jesu Liebe zu uns und die Erkenntnis Gottes, dass sie sehr wohl wahr und richtig sind. Und sie an ganz vielen Stellen in der Bibel auch begründbar und groß gemacht werden. Ich möchte euch heute ermutigen, wirklich dem Herrn zu vertrauen. Und nicht zu hinterfragen, ob der Herr dich wirklich will, sondern einfach euch zu wenden an den Herrn. An unseren Herrn Jesus wirklich als den Herrn, als den, der er ist, der in Treue über uns verwaltet, der in Liebe für uns sorgen möchte. Ja, soweit.